Ja, Jesus, du allein bist wert, zum Anbeten werden. Jesus, danke, dürfen wir Zeit haben, dürfen wir Sonntag haben. Danke, dass es dir. Schön, sind wir da. Und wir haben ja in der Adventszeit die Möglichkeit, dass wir dürfen in der Hausmutter in die Stube hineinkommen. Und da möchte ich jetzt auch wieder hineinkommen.
Ist das schön. Wie doch, das ist Adventszeit. Das ist so kuschelig und ja, heute habe ich jetzt mal Maria vorgenommen. Gehört ja dazu, zur Weihnachtskrippe. Das zweite Kerzchen anzünden. Feine Glühwein gekocht. Was gibt es Besseres?
Oh nein, jetzt wird der Chef, dass ich die Werbegeschenke mache. Als hätte ich der Weihnachtszeit nicht schon genug zu tun. Eine Tasse Tee beim Grossi, das ist sicher gut.
Besuch? Ina!
Hoi, Grossi!
Hoi, Simea! Du kommst mich auch besuchen. Kommst du direkt vom Arbeiten? Du siehst so schick aus.
Ja, weißt du, jetzt will eben der Chef, dass ich die Werbung...
Weißt, ganz ruhig. Schau, nimm doch mal Platz. Schau, ich schenke uns ein Tässchen Tee ein. Erzähl, was ist mit dem Chef?
Ja, der Chef will eben jetzt, dass ich die Werbegeschenke mache. Und das ist so eine grosse Verantwortung. Weil mit diesen Werbegeschenken repräsentieren wir unsere Firma. Und ich bin ja das jüngste Mitglied der Firma.
Wie lange bist du denn jetzt schon dort?
Ja, eben erst 3 Monate. Und jetzt will er eben schon, dass ich da... Oh, jetzt ruft er gerade rasch an. Warte rasch. Ja, hoi. Du... kannst du mir sagen, warum das ich dir geschenkt? Nein, ich bin jetzt mit dir. Jetzt hat er einfach aufgelegt.
Also, aber Simea, eigentlich ist ja das ziemlich eine grosse Ehre, wenn er dir das schon zutraut.
Ja, schon, aber es ist einfach so. Und ich bin die Jüngste in dieser Firma. Und ich bin einfach mega nervös, weil das so eine grosse Verantwortung ist.
Ja, ich fühle mich ein bisschen überfordert. Da kommt mir im Fall gerade jemand aus der Bibel hin. Reichst du mir schnell die Bibel aus dem Büchergestell? Ich mache dort eben fast nicht mehr auf mit meinem krummen Rücken.
Das schwarze Buch?
Ich muss dir da meinem Grosssohn mal sagen, wir müssen ein bisschen tiefer runterschrauben.
Das hier?
Ja, super, danke vielmals. Schau da drinnen. So. Schau da. Das war eine junge Frau, noch jünger als du. Und dann steht da, jetzt, das ist also nicht gerade eine Grossdruckbibel, das müsste ich mir, glaube ich, auf die Weihnachten wünschen. Genau. Da steht vor einer jungen Frau, wo nachher ein Engel zu ihr kommt, einfach so ins Haus hinein. Und dann sagt er, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und so weiter und so fort. Und ich könnte mir also vorstellen, dass Maria im ersten Moment auch ein bisschen überfordert ist, dass der Himmelvater das von ihr verlangt. Meinst du nicht auch?
Ja, mal, das kann schon sein.
Aber sie ist nicht davon gelaufen. Sie hat noch nachher gefragt, wie das soll gehen. Und er hat sie gesagt, ich vertraue dem Gott und nehme das an. Und ich möchte einfach ermutigen, Simea, wenn der Chef dir das zutraut, das anzupacken. Und ich möchte auch sagen, der Himmelvater wird mit dir unterwegs sein, wird mit dir kommen und dir helfen.
Ja.
Das habe ich schon so manchmal erlebt in meinem langen Leben. Und schau mal, denk, du kommst in den nächsten Tagen mal zu mir. Und darum habe ich da ein Mail, Wie heissen die schon wieder?
Grossi, das sind keine Mailänderle, die sind doch Spitzbuben.
Ah ja, stimmt, genau die mit der Gonfi dazwischen. Ich habe extra ein grosses gemacht, schau für dich.
Oh, danke, Grossi.
Weil
du ja
mein Lieblingsgrosses Kind bist.
Danke, Grossi.
Ja, schön bist du auf Besuch gekommen. Und ja. Du bekommst ja auch so ein Werbegeschenk.
Ja.
Gut, ich bin nicht Kunde bei euch, ich weiss.
Ja.
Gell? Für einen Porsche habe ich eben kein Geld.
Ja, das ist ein bisschen dumm.
Ja.
Aber ich kann mal schauen, wie ich es einrichten kann.
Ich habe gerne so kleine Sachen, wirklich.
Schon?
Ja, wirklich. Also.
Oh, ich muss jetzt aber noch ins Geschäft. Aber danke für den Tee und für das Gutschen.
Ja, danke für den Besuch.
Tschüss, Grossi. Tschüss.
So, und jetzt höre ich mir noch im ERF. Predigt vom Pfarrer Dubach. Ah, der Predigt ging so gut. Muss ich das mal einstellen. So. Gut.
Grossmutter, danke vielmals für den Einstieg. In die Geschichte von der Maria soll dir noch abhelfen.
Das wäre super, danke. Das ist etwas schwierig, ich weiß nie, wo der Stock hat.
So, jetzt sind wir wieder zu unterst. Ist gut. Ich
freue mich auf deine Predigt. Ja,
danke. Gut, also danke vielmals für den Einstieg. Bevor wir zu der Story of Christmas kommen, möchte ich einfach euch herzlich Danke sagen für das Jubiläum, das wir mit mir gefeiert haben. Am 21. November, eine Mitgliederversammlung, eine spezielle, wo ich speziell eingeladen worden bin. Ich hatte etwas geahnt, aber ich konnte mich doch noch überraschen. Also für die nicht da waren, ich habe so ein Olivenbäumchen bekommen. Das ist für mich auch ein Symbol, etwas, das ich wahnsinnig liebe. Ich habe angefangen zu lieben, den Olivenbaum. Als ich in Israel war, das Land, wo ich auch eine besondere Beziehung hatte dazu. Aber auch zu der Frucht, zu den Oliven. Ich habe sehr gerne Oliven. Wir haben einen wunderbaren Apéro Riche gehabt. Und ich möchte mich einfach bedanken für alle, die da etwas beigetragen haben. Auch mit Bibelversen, mit Wünschen. Ihr könnt ja so Kärtchen, all die Zettel vorgelesen, all die Bibelversen und die Wünsche. Und ich habe die Box da einmal mitgenommen, weil einen möchte ich besonders oder möchte ich noch vorlesen. Als sie den mir vorgelesen hat, bin ich zuerst ein bisschen verschrocken und dachte, oh, jetzt habe ich ein Problem. Da heißt es, lieber Andi, ich liebe dich immer noch. Es war mein Glück, dass du vor 20 Jahren in die Gemeinde gekommen bist. Zuerst habe ich gedacht, im Augenblick gerade verunsichert gsi und nachher sagt Cornelia, das ist von mir selber. Sie hat vor 20 Jahren hat sie nicht so Freude gehabt, als ich gekommen bin. Da haben wir ein paar Diskussionen gehabt, aber wir haben uns dann angenähert. Jetzt darfst du auch noch führen kommen, Cornelia. Sie wird uns den Bibeltext lesen. Und ich möchte mich auch bedanken für das Geld, das zusammengekommen ist. Ihr habt ja Geld zusammengelegt, damit wir uns ein schönes Wochenende machen können. Es ist knapp 800 Franken zusammengekommen. Und auch für das herzlichen Dank euch.
Ja, danke vielmals.
Gut.
Ich etwas vorlesen.
Ja. Und zwar liest Cornelia die Geschichte vor aus Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38.
Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im 6. Monat schwanger. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie.
Danke. Die Weihnachtsgeschichte beantwortet uns eine wichtige Frage. Und zwar, wer Gott ist. Du denkst vielleicht, das ist eine banale Frage, aber man muss sich einmal vorstellen, wenn Gott mit einem Volk, mit seinem Volk, über 2000 Jahre einen Weg geht, immer wieder zu dem Volk redet, Menschen rausberuft, sich offenbart auf ganz verschiedene Arten und Weisen und dann plötzlich Funkstille, über 400 Jahre, wo Gott nicht mehr zu dem Volk sprechen tut, dann denkst du wahrscheinlich auch, der Gott, der gehört definitiv ins Antiquitätengeschäft. Und jetzt offenbart sich der Gott wieder. Und wie? So. Er offenbart sich einerseits in Bezug auf den alten Bund, indem er anknüpft mit dem Wunder, dass Elisabeth wieder zuerst mal überhaupt schwanger wird, nachdem er gesagt hat, die Elisabeth die wird nie ein Kind bekommen und trotzdem in ihrem hohen Alter noch schwanger wird. Das ist der Anker in den alten Bund. Und Gott offenbart sich in den neuen Bund hinein, durch den neuen Bund, ein neues Zeitalter von der Gnade eröffnen. Vielleicht ist euch aufgefallen, da begrüßt der Engel Maria und Gnade kommt mehrmals vor. Sei gegrüßt, du Begnadete. Oder anders übersetzt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Maria erschreckt ab dem Gruß. Vielleicht auch ab der Erscheinung. Ich weiß nicht, wie der Engel Gabriel ihr erschienen ist. Aber sie verschreckt. Sie kommt Angst über. Und der Engel sagt: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade oder Gunst bei Gott gefunden. Und da fängt das neue Zeitalter von der Gnade an. Die Ankündigung von der Geburt von Johannes, darüber hat der Tim vor 14 Tagen ja geredet, die hat ganz stattlich im Tempel stattgefunden. Auf dem Höhepunkt vom priesterlichen Gottesdienst. Die Ankündigung von Jesus. Wo findet die statt? Im Alltag hinein. Jesus kommt in den Alltag hinein von der Maria. Und so kommt auch Jesus in den Alltag hinein von dir und mir. Gnade bedeutet, Gott begegnet dir dort, wo du bist. In deinem Alltagstrott, in deinem Alltagsstress, in deinen Alltagssorgen und Sorgen, die du hast. Das bedeutet Gnade. Die Ankündigung von Johannes findet in Jerusalem statt, ist klar. Dort hat man eigentlich auch den neugeborenen König erwartet. Dort, das Zentrum vom religiösen Leben. Dort müsste eigentlich der König, der Messias, geboren werden. Aber die Ankündigung von der Geburt von Jesus findet jemand anders statt. Da muss der Engel Gabriel zuerst mal das Navi führen. Hä? Nazareth? Wo ist denn das? Was ist das überhaupt? Ein Brotaufstrich? Und dann muss er zuerst mal auf der Landkarte schauen, wo das Nazareth ist. Und muss wahrscheinlich ein paar Mal drüber fliegen, bis er das Städtchen irgendwo dort findet, im Norden von Israel. Es hat geheißen, es gehört zum Kreis der Heiden, Nazareth, weil dort viele Nicht-Juden gelebt haben und angrenzend fremde Völker gelebt haben. Die haben auch ein bisschen einen anderen Dialekt als die in Jerusalem. Hast du ein Problem, Mann? Ja? Kennen Sie den Dialekt? Und so haben eben die Leute dort auch ein bisschen anders geredet und sind ein bisschen verachtet worden von denen in Jerusalem. Was kann schon Gutes von Nazareth kommen? Und Gnade bedeutet, Gnade schließt keinen Menschen aus. Kein Mensch auf dieser Welt. Ankündigung von der Geburt von Johannes richtet sich an Vater als Familienoberhaupt, so wie es biblisch korrekt ist, sagen die einen. Oder? Die Ankündigung von der Geburt von Jesus, da richtet sich Gott direkt an eine 13, maximum 14-jährige Teenagerin. Psychologen würden da halt stopp rufen und sagen, das ist ja Zumutung, das kommt sicher nie gut raus. Was macht da Gott? Frauen haben damals keinen Status gehabt, keinen eigenen. Sie waren Eigentum von ihren Vätern, später dann von ihren Ehemannen. Sie haben kein Recht gehabt in dem Sinn, kein Stimmrecht. Selbst sowieso nicht. Aber auch keine Zeugenkraft, dass sie haben können irgend Zeugen sein oder auftreten bei irgendeinem Vorfall. Man hat sie nicht einmal gegrüßt. Aber der Engel Gabriel schon. Und er tut sogar doppelt. Er sagt, gegrüßt seist du, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Also ich könnte mal die Begrüßung vom Engel Gabriel beim Zacharias vergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht aufgeschrieben, vielleicht hat er auch Hallo gesagt. Aber dort wird keine Begrüßung uns überliefert. Aber bei der Maria schon. Gnade setzt sich über das Gesetz, und ich meine nicht Straßengesetz, sondern über das Gesetz Gottes hinweg. Gnade geht weiter als Gesetz Gottes, als Tora. Gesetz hat nicht das letzte Wort, sondern Gnade. Gesetz spricht euch schuldig, Gnade spricht euch frei. Nicht, dass wir das Gesetz nicht brauchen. Nein, das Gesetz brauchen wir, dass wir erkennen können, wer wir sind vor Gott. Wir sind schuldig vor Gott. Wir sind fehlerhaft, wir brauchen Vergebung. Aber Gnade tut uns freisetzen. Tut uns freisprechen von dieser Schuld. Und so habe ich das Gefühl, wenn ich das so lese, da kommt eine unheimliche Liebe von Gott über. Wenn man so die Feinheiten sieht in diesen Texten, dann spüre ich da in dem Handeln, in dem Wirken, wie Gott mit Maria umgeht, eine ganz tiefe Liebe. Ungeheuer. Ich wünsche mir, dass du das auch spürst, dass da ein Gott ist, der voller Gnade ist. Und so geht er auch mit uns um. Dann fährt der Engel Gabriel weiter und sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Da traut Gott Maria einiges zu. Es gibt ja eigentlich nichts Schrecklicheres als das. Schwanger werden für Maria. Das ist so ziemlich die Horrorvorstellung dazumals. Denn Maria ist verlobt, aber noch nicht verheiratet. Das heisst, eigentlich vom Papier ist sie schon verheiratet gewesen. Damals hat eine Eheschließung aus zwei Teilen bestanden. Der eine Teil war, dass die zwei Familienparteien, also die zwei Väter zusammengekommen sind, am Tisch den Vertrag ausgehandelt haben. Und dann hat man das besiegelt mit einem Glas Wein. Und dann sind die zwei Leute verheiratet gewesen auf dem Papier. Aber die Brut ist wieder heimgegangen und der Bräutigam hat in seinem Heim dann das Haus, das neue Heim, vorbereitet. Bauen, umbauen. Und wenn er dann das Haus fertig hatte, ist dann die Heimholung von der Brut gekommen. Und die ist jetzt bei dem Beispiel von Maria und Josef noch ausstehend. Also Maria wartet auf die Heimholung von der Brut. Der Josef ist am Arbeiten. Also im Heim vorbereiten. Und nach dieser Heimholung, so wäre das ja der Plan, und so war es in der jüdischen Tradition, dann hat das Paar das erste Mal Sex miteinander. Nach dieser Heimholung. Und dann fängt das siebentägige Fest an, wo dann jeden Tag ein bisschen mehr Leute dazukommen, bis zum siebten Tag. Dann sind etwa dann alle Leute, die dann zu diesem Fest eingeladen waren, um und haben das so gefeiert. Und jetzt kommt die Überraschung ins Haus geflattert: Du wirst schwanger werden. Ohne, dass du etwas von einem Mann weißt. Ohne, dass du mit einem Mann geschlafen hast. Das ist schon ziemlich das Schrecklichste für sie. Aber wie kann das gehen, fragt Maria. Ich bin noch Jungfrau. Und es ist gut möglich, dass Leute auch sich heute noch fragen, wie kann das gehen, eine Jungfrauengeburt? Ich sage einmal, wenn ich mir vorstelle, dass Gott ein Universum geschaffen hat, wo wir Menschen auch ein Teil sind davon, ja, dann ist so eine Jungfrauengeburt eigentlich noch etwas, was Gott im Feierabend machen kann. Nehmen wir als Beispiel unser Universum. Auf die Frage, wie das Universum, wo wir drin leben, entstanden ist, da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Aber auf die Frage, wer und was die Initialzündung gegeben hat, dass unser Universum entstanden ist, so wie es heute ist, auf das haben auch die Astrophysiker keine Antwort. Es kann schließlich nicht aus nichts etwas entstehen. Es braucht immer etwas, damit etwas entstehen kann. Und was ist das etwas? Ganz am Anfang. Wir befinden uns mit unserem Planet Erde in der sogenannten Milchstraße. Da gibt es schätzungsweise 300 Milliarden Sterne in unserer Galaxie. 300 Milliarden Sterne. Stellt euch das mal vor. Geht mal ein bisschen spazieren am Abend, jetzt, wenn es dunkel ist, drei Weiher rauf. Oder irgendwo noch ein bisschen weiter weg in Alpstein. Dann sieht man Sterne. Doch unser Universum besteht ja noch aus weiteren Galaxien. Man hat bis heute über 100 Milliarden weitere Galaxien entdeckt. Doch bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es keinen einzigen Planet, wo nachweislich Leben möglich ist, außer unser Planet Erde. Und unser Planet Erde, der funktioniert ja nur in einem ganz komplexen System von Wechselwirkungen. Wenn irgendetwas sich verschieben von den Distanzen, dann hätten wir entweder Überschwemmungen oder Dürre. Also ist da ein Schöpfer Gott im Hintergrund? Wer oder was hat das Universum geschaffen? Ich glaube, da ist ein allmächtiger Gott dahinter, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und eine ähnliche Frage hat Maria auch gestellt: Wie kann das sein? Fragen stellen ist immer gut, auch Gott gegenüber. Wie kann das sein? Ich bin ja noch Jungfrau, ich weiß von keinem Mann. Und dann sagt der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und dann sagt der Engel Gabriel noch als Hinweis so zur Hilfe für sie. Übrigens, seine Verwandte, Elisabeth, oder? Wo eine ältere Frau ist, wo man gesagt hat, die will nie ein Kind mehr gebären. Die ist im sechsten Monat schwanger. Und dann kommt der Satz, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und da stellt sich Gott vor als ein Gott, wo nichts unmöglich ist. Alles ist möglich bei Gott. Wenn Gott das Universum geschaffen hat, dann ist ihm wohl auch ein Licht gewesen, eine Schwangerschaft bei einer Jungfrau zu initiieren. Und seit man Wissenschaft betreibt, versuchen immer wieder Leute das Christentum und auch die Bibel zu widerlegen. Das hat angefangen bei einem Mann, beim Gilbert West, also nicht Gilbert Gress, den gibt es auch, sondern beim Gilbert West im 18. Jahrhundert. Ganz viele Freunde von ihm haben sich zum Glauben an Jesus bekannt, haben sich hingewendet. Das hat ihn wahnsinnig genervt, dass er sich entschlossen hat, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, wo der Glauben an Gott soll widerlegen, der christliche Glauben. Und mitten in seiner Arbeit ist er selber zum Glauben gekommen. Später, es hat immer wieder so Leute gegeben, später ist ein Frank Morrison, der hat auch Rechtsanwalt und Journalismus studiert, hat gewusst, wie man mit Tatsachen gut umgehen kann. Aber auch ihm ist Jesus eigentlich über den Weg gelaufen und hat seine Pläne durchkreuzt. Er hat die Auferstehung von Jesus widerlegen und hat ein Buch angefangen zu schreiben. Und in der Mitte von seiner Forschung ist er auch zum Glauben gekommen. Und hat dann sein Buch nie veröffentlicht, hat es noch umgeschrieben, einen neuen Titel gegeben. «Who Moved the Stone?» heisst das Buch. Und ist heute noch ein gefragtes Buch, also man kann es im Handel noch beziehen. Weil es so viele glaubwürdige Hinweise liefert auf unseren Gott, auf die Existenz von Gott. Unglaublich. Also wer es möchte auslernen, darf gerne zu mir kommen. Also wenn es Leute gibt, die ernsthafte Zweifel haben, an der Existenz von Gott, an den Sachen, die da in der Bibel beschrieben sind, dann ist das Beste, wenn du dich ernsthaft aufmachst und das kannst du untersuchen. Das ist eine Möglichkeit, wie man zum Glauben kommt. Wir haben also einen Gott, der sich offenbart in seiner Gnade. Wir haben einen Gott, der sich offenbart als ein Gott, wo alles möglich ist. Und wir haben auch einen Gott, der den Weg von uns Menschen durchkreuzt. Auch unsere Pläne durchkreuzen tut. Und zwar nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern weil er uns liebt und weil er uns nachgeht. Zurück zu der Maria. Der Plan von der Maria, von Josef, hat Gott auch ziemlich durcheinander gebracht. Das ganze Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Aber Maria, wie reagiert sie? Es ist für mich sehr erstaunlich, wie eine junge Frau vorbehaltslos einfach dem Gott vertrauen tut. Sich dem Gott hingibt ohne Zweifel und Menschenfurcht. Und sich an dem festhebt. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Mir fällt auf, Maria hätte ja können sagen, Moment mal, guter Engel Gabriel, schön, dass du mich heute besuchst. Willst du noch einen Kaffee? Willst du noch ein Gutzli? Kannst du einen Moment warten? Ich muss zuerst zum Josef gehen und mit ihm das Ganze besprechen, bevor ich Ja sagen kann. Maria hat keine Menschenfurcht. Sie hat auch keine Angst. Also, sie hat sicher Angst. Aber sie lässt sich letztlich nicht von der Angst leiten. Der Josef könnte ihr davonlaufen. Das hat er ja dann auch wählen, der Josef. Und auch dort hat es einen Engel gebraucht, oder? Wo dann im Traum ihm begegnet und sagt, Moment, geh zurück zu der Maria, verlasse sie nicht. Der Josef hätte sie können nach Gesetz ausliefern und sie hätte können gesteinigt werden. Wir müssen uns vorstellen, was Maria hat ihr Leben riskiert. Ihr ganzes Leben. Das macht sie heilig. Denken wir vielleicht. Eigentlich macht die Auserwählung sie heilig. Aber Maria hat ihr das ganze Leben aufs Spiel gesetzt und hat Ja gesagt. Ich bin die Dienerin des Herrn, sagt sie, und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Zum Schluss möchte ich zwei Fragen dir stellen und auch eine praktische Anwendung geben für ganz persönliches Leben. Darf Gott dein Leben durchkreuzen? Darf er deine Pläne durcheinander bringen? Darf er dich stören in deinem Privatleben oder in deinem Beruf, in deiner Karriere? Könnte es sein, dass du so beschäftigt bist, dass du gar nicht auf Gott hören kannst? Eine zweite Frage. Könnte es sein, dass du von Menschenfurcht bestimmt bist? Dass du denkst, nein, das kann ich nicht. Oder was werden die anderen denken? Der Bill Johnson, der Senior Pastor von der Bethel Church in Reading, der sagt, das grösste Problem unter den Christen, das wir haben, ist Menschenfurcht. Darum kommen die Christen nicht in ihre Berufung hinein. Weil sie immer denken, der andere denkt. Oder? Dort müssen wir manchmal ein bisschen weniger denken. Ja. Wir haben Angst, der andere könnte einem auslachen. Oder der andere könnte einem schräg anschauen. Sogar unter Christen. Darum wachsen wir nicht in unsere Berufung hinein, sagt er. Für Gott ist aber alles möglich, heisst es da. Könnte es sein, dass Gott dir Sachen möchte anvertrauen, von denen du noch keine Ahnung hast? Wo du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das könnte. Lass dich auf das ein, was Gott für dich parat hat. Wer ist denn Gott für dich? Wer darf er sein in deinem Leben? Traust du ihm zu, dass er dein Leben brauchen kann? Und zwar, wenn du heute anfängst, ihm das zur Verfügung stellst, wirst du zurückschauen in 10, 20 Jahren und sagen, das hätte ich mir nie träumen können. Was es auch immer ist. Ich möchte zu einer praktischen Anwendung kommen. Karl der Graf hat ein Buch geschrieben, das 10-Sekunden-Prinzip. Und zwar, dass wir in 10 Sekunden, wenn wir einen Impuls bekommen von Gottes Geist, dass wir das umsetzen und nicht länger warten. Also, dass wenn wir irgendwo unterwegs sind oder vielleicht auch im Beruf, im Alltag sind und wir haben den Eindruck, jemandem etwas zu sagen, jemandem ein Gebet anzubieten oder ein liebes Wort oder vielleicht eine Karte zu schreiben, dass wir das sollen tun innerhalb von 10 Sekunden. Weil wenn man länger wartet, dann fangen wir an denken und denken und denken, der andere denkt, oder? Das geht sicher in die Hose, der wird sicher mich komisch anschauen und nachher bin ich sowieso abgeschrieben und sowieso, das ist eine Furz-Idee. Und dann werden wir eben Erfolg und Misserfolg abwägen und werden sagen, das wird sicher nie funktionieren. Und dann machen wir es nie. Dann geht die Chance vorbei. Gott ist ja gnädig. Gott wird dir immer wieder Möglichkeiten geben. Also ich bin schon im Migros rausgelaufen und habe gesehen, dass dort ein Mann sitzt, weiss ich noch. Und ich habe gedacht, eigentlich, ein älterer Mann, so ein bisschen verbittert, denkt, eigentlich würde ich gerne hergehen und ihm sagen, Hallo sagen und ihm ein Gebet anbieten. Das war so der Gedanke gewesen. Ich habe es nicht gemacht. Das Prinzip von 10 Sekunden, einfach, dass ihr mich nicht missversteht, da geht es nicht darum, dass man in 10 Sekunden der Ehe sich entscheiden tut, wer man dort heiraten. Für das gibt es definitiv andere Hilfestellungen aus der Bibel. Oder dass man in 10 Sekunden sich entscheidet, den Job zu kündigen. Das ist nicht gemeinig. Sondern das Gemeinige ist dort, wo ich im Alltag Impulse bekomme von Gottes Geist, wo es darum geht, seine Liebe weiterzugeben, anderen Menschen. Dass man dort nicht länger als 10 Sekunden wartet, sondern zu Handelnden werden, zu Menschen werden, die einen Unterschied machen. Make a difference. Ich habe diese Woche den Franz wieder getroffen, wo ich ja im Oktober mal vor einem Migros angesprochen habe, der arbeitslos ist. Und wo ich für ihn beten konnte. Migros St. Fide. Und ein Migros Neudorf. Und gestern ist wieder dort gestanden mit der Arbeitslosenzeitung. Oder am Freitag. Und habe ihn angesprochen, weil mein Schwiegervater auch Franz heisst. Habe ich eine gute Eselsbrücke und gehe auf ihn zu. Hoi Franz! Und er ist natürlich dann überrascht, dass ich seinen Namen noch weiss. Und wir haben ein bisschen austauscht. Und ich habe gefragt, wie es ihm geht. Einfach als Beispiel noch, was es kann sein, so ein Impuls. Cornelia und ich, wir sind vom Joggen heimgekommen diese Woche und dann sehe ich von weitem eine Frau, die in unserem erweiterten Quartier wohnt und habe gerade gewusst, dieser Frau, der möchte ich die Einladung geben von der Weihnachtsreise, die heute Nachmittag in der Altstadt stattfindet. Und sofort bin ich aufgegangen, eben nicht länger überlegen, man kann das morgen noch machen oder übermorgen, sondern sofort Flyer holen und ihr übergeben und sie einladen. Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich möchte jetzt ganz praktisch noch zu etwas einladen. Und zwar entweder kannst du dich austauschen mit diesen zwei Fragen oder du kannst das für dich am Platz selber ganz persönlich überlegen. Es gibt so zwei Menschentypen. Die einen müssen schwätzen, damit ihr Hirn funktioniert. Dazu gehört sicher meine Frau. Und andere müssen ruhig werden, in sich gehen und alles andere ausschalten und nachher können sie überlegen und haben klare Gedanken. Da bin ich eher der Typ. Aber es vermischt sich manchmal auch bei mir. Es sind einfach die zwei Extreme. Also nicht, dass meine Frau so extrem ist, aber sie ist eher auf der anderen Seite. Und so möchte ich dir einfach die Wahl geben, dann bleibst du sitzen für dich, dann überlässt du die Fragen, die da eingeblendet sind, für dich persönlich. Wie geht es mir diesbezüglich? Was erlebe ich? Was möchte ich? Du kannst das einmal Gebet machen und sagen, ich möchte dich, Jesus, besonders einladen, dass du meinen Alltag kannst durchkreuzen. Ich möchte dir die Erlaubnis geben, dass du es machen kannst. Oder wenn du möchtest austauschen, wenn du eben zu denen gehörst, die das erste Mal reden müssen, damit das Hirn aktiviert wird, dann steh auf und dann gehst du zu jemandem, der auch steht, so das Zweite, das Dritte, nicht mehr, und tauscht über die Fragen aus. Ihr dürft selbstverständlich auch füreinander beten. Wir werden dann in den Worship hineingehen. Und das ist ein fließender Übergang. Ihr dürft euch da ganz frei fühlen. Und auch mit dem Abendmahl werden wir es heute so halten, dass während dem Band da spielt, darfst du als Abendmahl gehen, ganz persönlich das holen. Es ist ja niemand, der das reichen tut heute. Entweder links oder rechts, dort, wo du möchtest. Und wenn du möchtest, geh einfach in der Worship-Zeit, die jetzt folgen tut. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Alltag von der Maria durchkreuzt hast. Danke, dass sie sich eingeladen hat auf dich. Und ich danke, dass du heute noch der gleiche Gott bist, der auch unseren Alltag durchkreuzt und feine Impulse schenkt. Und da möchten wir uns öffnen und ich bete für einen guten Austausch, aber auch fürs Reden in unsere Herzen hinein, dass wir das mitnehmen können und dass unser Leben sich verändert. Zu Ehre von dir. Amen. Ihr seid frei, dürft euch die Zeit nehmen für die Fragen.